Und jetzt hören Sie, ich brauche nicht viel dazu zu sagen, eine der weltweit wichtigsten Stimmen der zeitgenössischen Literatur. Ich bitte Sie auf die Bühne. Herta Müller, und das Gespräch mit ihr führt Dr. Renate Giacomuzzi.
Ja, ich hoffe, Sie haben Ihren körperlichen Hunger gestillt und noch genügend Wissensdurst, um diesem Nobelpreisgekrönten Abend zu folgen. Als ich bei der Vorbereitung erfahren habe, dass Herta Müller heute Abend aus ihrem Collagenband lesen möchte, habe ich mir gedacht, ja, das passt gut. Mit Collagen verbindet man in der Regel etwas Spielerisches, Kindliches, sozusagen leichte Kost. Und jetzt würde sich, oder beziehungsweise ich bin sicher, Theodor Adorno dreht sich jedes Jahr beim Sprachsalzabend im Grabe um. Denn nichts war für ihn verwerflicher als der Genuss von Kunst. Und tatsächlich aber ist die Collage als literarische Gattung keine brave Gattung, sondern sie war von Anfang an genau dagegen gerichtet, also gegen diesen bürgerlichen, unkritischen Genuss von Kunst. Und wenn wir jetzt schon bei der Geschichte dieser literarischen Gattung sind, dann müssen wir den oder einen der Väter dieser Gattung nennen, und das ist Tristan Tzara, der rumänische Dichter. Samuel Rosenstock war sein bürgerlicher Name. Ja, und Tristan Tzara hat ja ein Gedicht geschrieben, das sich jeder kennt. Und in diesem Gedicht sagt er, also das Gedicht lautet auf Deutsch, wie man ein dadaistisches Gedicht macht, 1921 erschienen. Und dort erzählt, sagt er, also man soll jetzt Wort für Wort einen Artikel ausschneiden und die Worte in eine Tüte stecken, dann Wort für Wort wieder herausholen und abschreiben. So, und jetzt wissen wir, dass Herta Müller ihre Worte nicht in Tüten steckt, sie schneidet sie auch aus, sondern in Schubladen steckt. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Wie machen Sie das mit Ihren Wortschnipseln?
Naja, ich habe auch, bei mir hat sich das auch nach und nach verändert. Die Schubladen sind halt praktisch. Ich hatte zuerst die Wörter nur auf einem Hackbrett in der Küche und dann das immer weggetragen. Und am Anfang habe ich ja nur solche Collagen gemacht, wenn ich unterwegs war, und habe sie als Ersatz für Ansichtskarten geklebt, weil ich mich bei Freunden melden wollte und weil ich immer wenig Ansichtskarten gefunden habe, die mir gefallen haben. Und dann habe ich mir einen kleinen Klebestift gekauft und weiße Karteikarten und eine kleine Klappschere. Damals durfte man die auch noch mitnehmen, auch im Flugzeug. Und habe dann eine Zeitung gekauft, oder hatte man irgendwie eine Zeitschrift, hat man mitgenommen, manchmal auch in der Bahn ausgeschnitten, in diesen Zugblättern, Zeitschriften. Und dann habe ich zwei, drei Sachen zusammengeklebt und ein Bild dazu. Das war zum Beispiel ein Satz, die Taschen, die bin ich, oder wie um irgendwie ein Sprachspiel, oder das schreckliche Wort also, oder irgendwas ganz Kurzes. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich gemerkt habe, dass diese Wörter was sehr viel mehr tun, als sie und hergeben, als man denken könnte. Und dass das, was dort nicht steht auf der Karte, dass schon das Arrangement selbst eine Art Inszenierung ist. Und dass diese Inszenierung sich viel weiter geht und sich selbst weiter erzählt, gerade dadurch, dass es nicht dort steht. Und dann habe ich angefangen, das hat mich dann so beschäftigt, dass ich angefangen habe, auch zu Hause Sachen zum Kleben, Collagen zu machen. Und dann habe ich die Wörter ausgeschnitten Und zuerst nur immer ganz wenige, dass ich damit hantieren kann und was sich gerade so ergeben hat. Und das wurde dann aber zu einer intensiven Beschäftigung. Ich war es auch nicht gewöhnt. Ich komme ja aus einem grauen Land. Rumänien war ein graues Land, dort gab es nichts zum Ausschneiden. Und hier dieses in Westeuropa, in Deutschland, dieses schöne Papier, die Farben, diese vielerlei Zeitschriften, die alle, wenn sie einmal gelesen wurden oder überhaupt nicht weggeschmissen werden. Und dann die vielen Wörter, die in diesen Zeitschriften standen, gerade auch in Modeblättern zum Beispiel, das sind alles Sprachschöpfungen, auch die Kleidungsstücke, die benannt werden oder die Farben. Das heißt dann nicht mehr grasgrün, sondern was weiß ich, seegrün oder tiefwasserblau oder Zehensandalen und irgendwie solche Wörter, die dann mir so gefallen haben. Und die habe ich dann ausgeschnitten, das wurde immer mehr. Und dann hatte ich einen Wörtertisch, der war viereckig und da musste ich immer rundherum gehen und dass ich von allen Seiten dran komme. Und dann wurden die Wörter auf dem Wörtertisch so viele und mit der Zeit haben sie sich natürlich, wurden sie staubig und so nach 2 Jahren waren die so staubig und so dick drauf, dass ich sie nicht mehr mit ihnen hantieren konnte. Und dann habe ich sie wegschmeißen müssen, weil sie nicht mehr zu gebrauchen waren. Und das war halt so viel Arbeit. Und dann habe ich gesagt, so, wenn ich jetzt weitermache, dann brauche ich Schubladen. So einfach ist das. Und damit ich in den Schubladen zurechtkomme, muss ich die Wörter alphabetisch ordnen. Und dann habe ich sie mit A, B, C und so weiter und eine Schublade für Eigennamen und eine für Präpositionen und Adverbien und Artikel und so, dass es wurde eine regelrechte Werkstatt aus der Sache. Und das ist alles entstanden aus der Notwendigkeit, dass ich mit den Dingen, die ich habe, die mir zur Verfügung stehen, dass ich mit ihnen auch arbeiten kann. Und dass ich, wenn ich was suche, weiß, wo ich es finden kann. Und dadurch hat sich das systematisiert.
Ja. Sie haben immer eine Schere dabei?
Jetzt nicht mehr. Ich darf sie ja nicht mit, wenn ich Handgepäck habe, darf ich sie ja nicht mitnehmen, wenn ich mit dem Flugzeug unterwegs bin. Aber ich arbeite zu Hause genug. Ich bin jetzt froh, wenn ich nicht die Collagen nicht mitnehmen kann. Weil sonst, ich arbeite zu Hause in den letzten 2, 3 Jahren ja nur das.
Sie schreiben in Ihrem Vorwort, dass Sie auch so bestimmte Reserveworte immer besonders sammeln. Zum Beispiel ein Wort wie ein kleingeschriebener Hund aus Jahrhundert. Mhm. Das nehmen Sie sehr gerne, weil Sie den Hund oft brauchen.
Ja. Hunde ist in Jahrhundert und den kleinen geschriebenen Hund, mit dem kann man, das ist ja das Schöne am Deutschen, dass man Substantive zusammensetzen kann ohne Präposition. Und dann kann ich mit dem Hund einen Sommerhund machen oder einen Staubhund. Oder, ja. Und das Wort ist dann vorhanden, weil einen großen Hund brauche ich nicht so oft.
Gibt es noch andere solche Reservewörter, zum Beispiel Affe oder?
Nein, es gibt aber Wörter, die ich nicht immer ausschneide. Und das hat wahrscheinlich mit Sentimentalitäten zu tun, aber auch mit Ängsten. Es gibt, ich würde das Wort Bahnhof zum Beispiel nie stehen lassen in einem Text. Oder und Mutter und Vater, weil das so emotional besetzt ist und dass man als Begriffe einsetzen kann. Und es betrifft halt jeden. Jeder hat Mutter oder Vater oder er hat sie nicht und dann beschäftigen sie ihn auch. Das ist oder Koffer oder Dorf oder auch Stadt oder Kleinstadt zum Beispiel. Das würde ich immer ausschneiden. Es gibt so viele Wörter, die ich immer ausschneiden würde. Und dann gibt es einige, die habe ich jahrelang nicht überhaupt ignoriert und auch abgewiesen. Aber die habe ich inzwischen, schneide ich die auch aus, wie Diktator. Das hat mit Ängsten zu tun gehabt oder mit Partei, weil ich dachte, solche Sachen gehören nicht in die Collagen. Aber ich habe inzwischen auch diese Art von Collagen gemacht, wo das auch hineingehört. Und so, das ändert sich auch. Und dann merkt man auch, welche Wörter man mag oder nicht mag oder welche man immer ausschneidet. Manche Sachen sind auch völlig gedankenlos. Und dann habe ich zum Beispiel 100-mal das Wort noch. Aber wenn ich doch suche, habe ich kein einziges Mal doch ausgeschnitten. Und dann verstehe ich das nicht. Ne? Dann ist das nur ein Zufall, über den ich mir nie Gedanken gemacht habe. Und es ist ein sehr, sehr enger Kontakt zur Sprache, weil man die Wörter ja anfassen muss. Und sie können nicht einen nur anfassen, man kann sie auch anfassen.
Ja, das würde ich ganz gerne als Stichwort für eine nächste Frage, und zwar dieses Handwerkliche beim Collagen machen. Wir wissen jetzt, dass Sie schon sehr früh Collagen gemacht haben. Es sind frühe Collagen in einem Archiv in München aufgetaucht, die Sie, glaube ich, selber vergessen hatten. Aber Ihre Collagenbände sind erst nach dem Nobelpreis erschienen, 4 insgesamt, wenn ich das richtig sehe.
Nein, es gab eine Schachtel einmal, die ist bei Rowohlt damals erschienen. Die hieß vom Weggehen und Ausscheren. Und das war die erste. Das war kein Band, das war ein Kasten mit Zetteln, Kästchen mit Zetteln. Die Collagen waren als einzelne Blätter. Und die Idee fand ich damals sehr schön, aber die Buchhandlungen haben das nicht gewollt. Die haben gesagt, das wird, wenn es geöffnet ist, wird daraus gestohlen und wenn es nicht offen ist, kauft es niemand. Und sie wussten auch nicht, ob sie es zu den Büchern stellen sollen oder nicht. Und das hat sich also nicht bewährt. Und dadurch haben die nachherigen Verlage oder der nachherige und auch Rowohlt sich, also das wurde nicht mehr in Form von einer Schachtel gemacht. Und damals waren sie auch nur schwarz-weiß. Ne? Okay. So hat es halt auch angefangen, ja.
Weil meine Frage wäre eher gewesen, hat der Nobelpreis insofern etwas damit zu tun, dass beim Nobelpreis der Autor dermaßen in den Fokus rückt, vor das Werk sozusagen tritt, dass Sie vielleicht da aus diesem Grund auch lieber sich diesem eher handwerklichen Technik zugewandt haben. Aber
ach, wissen Sie, dieser Nobelpreis, der geht mir auf die Nerven. Das war überall immer 100-mal gesagt wird und es ist das, ich kann gar nichts dafür, der Preis hat eine Aura und ich muss diese Aura bedienen. Und das ist eigentlich, ich habe nicht das Bedürfnis, aber ich kann es auch nicht ändern. Und insofern, ich habe mich zu gar nichts zurückgezogen. Ich mache jetzt etwas, was ich immer gerne gemacht habe. Und das ist für mich normal. Mehr habe ich dazu gar nichts zu sagen. Ich habe kein anderes Bedürfnis. Und solange das jetzt bei mir, ich habe immer nur das gemacht, was ich wollte. Immer. Und jetzt habe ich das Bedürfnis, jetzt habe ich diese große Werkstatt, mit der muss ich arbeiten. Und das ist alles. Und solange das funktioniert, mache ich das so. Vielleicht schreibe ich auch mal wieder was anderes. Aber ich habe nie gewusst, was ich schreiben werde, wenn ich etwas geschrieben hatte. Und ich kann nicht in Serien Bücher konzipieren. Das ist nicht meine innere Struktur. Oder das ist ja alles individuell. Es ist ja jeder anders, Gott sei Dank. Und vielleicht schreibe ich mal wieder was anderes, aber solange das mache ich jetzt, mache ich Collagen.
Ja, und ich glaube, jetzt sind alle schon wirklich gespannt darauf, so eine Collage mal zu sehen. Und sollen wir?
Ja, ich lese okay. Einfach.
Dann versuchen wir da ohne Unfall runterzukommen.
Ich soll mich jetzt an den Rand stellen, wo sehe ich denn am besten? Hier. Ja. Ich kann ja auch runtergehen.
Ich passe auf.
Nicht? Okay, gut. Also blaues Unkraut der Ängste. Im Mundhunger, im Augenhunger, im Herzhunger wächst das Längste. Aber wieso spielen die Gedanken in den Sälen der Gefühle mit kalten Händen Domino? Auf einmal war in der Bosheit etwas undenkbar zart, wie ein inneres Samtkleid. In unseren mittleren Jahren haben Gräser den Sommer auf ihren bleichen, langen Arm, biegsamen Arm genommen und die Kleinstadt zog fort. Wir staunten und ließen sie ziehen. Sie war sowieso nur geliehen. Am Nebentisch saß der dürre Mann und aß seine Suppe mit Appetit. Nicht er, die Suppe war sehr einsam. Die Einsamkeit verstreute sich. Sie kam über mich. Und an der Ecke gelingt der kleinen Straße die Kunst der Krümmung einer Kaffeetasse. Gegen den Hunger erzählte die Mutter mir und dem Bruder als Kind ein großes Stück Brot, das überall aufhört und nirgends beginnt. Mein Vaterland war ein Apfelkern. Man irrte umher zwischen Sichel und Stern. Der Nebel stellt seine Tasche ins Tabakfeld, die Schlange ihre Tasche in den Sand. Der Wind stellt seine Tasche in ein anderes Land. Der Tod seine Tasche ins Leben der Nachbarin. Kann sein, dass ich in jeder Tasche bin. Heimat ist ein zärtliches Gespenst, wie Schilf im Wind. Wieso erfindet sie die blaue Geometrie in dem Moment, wenn sie mich nicht mehr kennt? Die Pfütze ist eine Sache aus nassem Licht. Das begreift die Straße nicht. Im Regen liegt der Platz hier wie ein Silberzimmer. Ich bin so fremd hier, weiß nicht, ist der Regen nur ein Wächter oder schon Eigentümer? Jeder Moment balanciert eine Weile. Zuerst verschwinden die dokumentarischen Teile. Schon in der ersten Ruhe nach der Flucht wirst du einsam. Heimwehgift hängt wie der Geruch einer toten Katze in der Luft. Um Mutters Hals das Perlenkollier und die kalten Kugeln der Soldaten. Und die Trauer der Kasernen und das Hautalter der Zeit und das Flüsterrad der Einsamkeit. Der Wahrsager hat ein Glasauge aus dem Krieg. Man sagt, es ist fingerdick und dass er damit noch besser sieht. Man zahlt in bar. Er nimmt nur Papier, das noch nie gefaltet war. Die Geschichte vom seidenen Faden in vier Worten. Der Präsident lässt morden. Und in der ersten Person Singular wohnt der Durchsichtige nah.
Sie haben mal in einem Interview, nein, in dem Band Mein Vaterland war ein Apfelkern, das kommt auch als Motiv, war es in einer der Collagen, da sagen Sie einmal, im Zusammenhang mit der Gedankenwelt von Kindern sprechen Sie vom Schwarz auf Weiß der Sätze. Und diese Collagen sind ja auch bunt. Kann man die auch so, oder ich würde die jetzt auch einfach so verstehen wollen, dass diese bunten Collagen sozusagen das Gegenbild zu diesem autoritären Schwarz auf Weiß, eindeutige Bedeutung, ideologische Sprache sprechen und dass das fantasievolle, offene Sprechen im Sinne auch einer kindlichen Sprache ist. Was verbinden Sie damit?
Ich kann das gar nicht beurteilen. Also wenn ich mich jetzt frage, warum mache ich das? Ich habe fast alles, vieles in meinem Leben kommt durch einen Zufall zustande. Und das ist ja auch, glaube ich, bei vielen Leuten so. Das können Berufe sein, das können Orte sein, wo man lebt. Das sind Partnerschaften, Beziehungen. Allerhand, was uns betrifft, kommt ja durch Zufall zustande und wird zur Selbstverständlichkeit, wenn es eine Weile hält. Und sicher hat es damit auch zu tun, dass ich aus dieser Diktatur komme, dass es diese kontrollierte, schreckliche ideologische Sprache gab. Und es ist natürlich auch eine Art, sich eine Freiheit zu nehmen oder Worte zu besitzen. Das Ausschneiden der Wörter, die von außen kommen. Und diese Wörter zusammensetzen, so dass sie sich nicht kennen. Und das ist, erstens ist es eine Art von Freiheit und zweitens ist es eine Art von auch eine Art von, ich würde fast sagen, Behütung. Dass man weiß, dass Wörter da sind und dass sie sind für einen selbst da. Und man kann sie sich nehmen, und zwar sogar im ganz konkreten, wortwörtlichen Sinn. Und Wörter zu besitzen. Ich habe früher zu Hause in Rumänien, immer wenn ich etwas geschrieben hatte, was nicht vom Geheimdienst gefunden werden sollte, musste ich das wegtragen. Und zwar zu Leuten, die mit Literatur nichts zu tun haben und die auf die man so schnell nicht kommen würde. Das waren auch keine Deutschsprechenden, sondern meistens nur rumänische Freunde, die kein Wort Deutsch sprechen konnten. Und dieses Verstecken, und das war, für mich habe ich jetzt das Gegenteil. Ich habe zu Hause zigtausend Wörter liegen und die warten auf mich, wenn ich nach Hause komme. Und darum muss ich sie auch nicht mitnehmen und auch brauche keine Schere. Ich weiß, wenn ich nach Hause komme, diese Wörter warten auf mich. Und dann ist das auch wie, das hat aber auch was Trauriges für die Wörter. Erstens, manchmal glaube ich, ich nehme sie aus Texten heraus und dann sind sie für sich und ich habe sie, es ist eine Art von, dass ich sie frei gemacht habe von ihrem Zusammenhang, von ihrem Kontext, weil ich schneide ja sehr oft aus, auch aus Zeitschriften, aus Werbeblättern aus. Und dann andererseits denke ich mir, wenn sie in diesen Schubladen liegen, ist das ein riesiger Bahnhof für sie. Und wenn ich, ich wüsste dann sehr gerne, ob ein Wort lieber in einen Text möchte, weil ich binde es ja auch wieder. Oder ob es lieber in seiner Schublade bleiben möchte, bei den anderen Wörtern. Und wenn ich es dann herausnehme und damit arbeite, und manchmal dauert es ja tagelang, bis ich mich entscheide, wenn ich das jetzt festklebe, dann kann ich nichts mehr ändern. Also ich muss immer ganz genau überlegen, klebe ich das jetzt schon oder lasse ich es noch liegen? Und dann kommen die Zeiten, wo man sich wieder, wo man es wieder zweifelt, und das ist dann dieser Zufall, der großartige und der unglückliche Zufall. Manchmal findet man ein Wort, man sucht eines und findet ein anderes. Und dann sage ich, aha, das möchte ich aber jetzt. Ich wollte das nicht, aber jetzt habe ich es. Und dann fängt das Wort, setzt sich dann durch und verändert den ganzen Text. Weil die Sachen mit dem Reimen und dem Takt sind ja sehr zwiespältig. Die haben ja, der Reim ist etwas sehr Konventionelles, brav, aber er ist völlig unberechenbar. Er ist auch ein chaotischer Typ, der auch einen Satz genau dorthin bringt, wo er es haben will. Man würde den Satz nicht so formulieren, wenn man den Reim nicht bräuchte. Und andererseits ist der Reim dann versteckt. Ich möchte ihn nicht, dass er dominiert, dass er das Ganze bestimmt, aber er muss wie ein kleiner Motor in dem Satz sitzen und binden. Und dass er ein ganz kleines Wort nach ganz langen, nach zwei Sätzen immer noch klingt und sich mit einem anderen verbindet. Das ist so großartig. Und, oder kleine Wörter, große Wörter. Oder wie schreibt mit kleinen Wörtern, und ich muss es ja dann auch so machen, dass es die Zeile lang geradeaus geht, also gerade runter wie ein gedruckter, wie eine gedruckte Seite, damit es aussieht. Und dann brauche ich große Wörter und kleine Wörter. Und dann muss ich entweder, ich muss es stampfen, einstampfen, oder ich muss es dehnen. Und das sind alles so Sachen, die, das hat jetzt mit dem Inhalt nichts zu tun. Aber wenn der Inhalt da ist, dann fängt ja auch das Ästhetische erst an. Und um zu wissen, was ich ästhetisch brauche, muss ich aber auch wissen, welche Farben ich brauche. Und wie viel Platz ich habe. Dann muss ich auch wissen, dass das Bild nicht zu groß oder zu klein ist. Und wenn es zu groß ist, das Bild, muss es weichen, weil der Text, auf den Text will ich nicht verzichten. Und dann weiß ich schon, 12 oder 13 Zeilen gehen Maximum hinein. Die muss ich dann so schmal machen wie nur möglich. Und dann ist es auch so wie im Leben. Wenn es geklebt ist, ist es geschehen. Es ist nicht mehr, man kann es nicht mehr rückgängig machen. Und eine Karte ist ja nur so groß wie eine Ansichtskarte. Und dann mehr geht auch nicht drauf. Das ist so, wie wenn jetzt ein Tag vorbei ist. Das ist, sind die vorgeschriebenen Dinge, das sind die Gesetze. Und in den Gesetzen die Freiheit, das ist dann noch schöner. Und das, ich habe ständig den Eindruck, ich trickse etwas aus, aber ich trickse eigentlich nur mich aus. Ich weiß es, aber trotzdem glaube ich das nicht. Und ich glaube, ich trickse die Wörter aus. Und es hat auch so etwas, es ist natürlich auch spielerisch, aber ich meine, die Inhalte sind nicht so spielerisch, aber es hat natürlich etwas, wenn man das Handwerkliche als kindlich bezeichnen sollte, dann könnte, dann ist es vielleicht kindlich. Es gibt auch diese Leichtigkeit dadurch und die Kürze. Man ist natürlich schnell fertig. Wenn man einen Roman schreibt, das geht nicht so, wie wenn man eine Karte schreibt. Auch wenn ich eine Woche an der sitze, ist es immer nur eine Woche und nicht ein Jahr oder anderthalb Jahre oder fünf Jahre. Und da sind natürlich Unterschiede. Und es ist für mich befreiend, ja. Das hat bestimmt auch mit Verletzungen, mitgebrachten Verletzungen aus dem anderen Land hat es bestimmt zu tun. Und die Möglichkeit, es zu machen. Und Wortbesitz ist das Gegenteil von Zensur. Immer noch. Für mich ist immer noch Wortbesitz das Gegenteil von Zensur. Und ist wahrscheinlich der Grund auch, weshalb ich irgendwie den Eindruck habe, ich muss mir das nehmen. Und das gehört mir jetzt, das war vorher nicht möglich und das gehört mir jetzt, ja.
Ich glaube, Sie haben meine Fragenliste gelesen. Sie haben jetzt zwei Fragen. Nein, genau.
Ich hab keine Brille auf. Ich sehe nicht, was auf Ihrem Zettel steht. Ich sehe nicht, was auf Ihrem Zettel steht.
Ja, aber Sie haben einen schönen Satz gemacht, dass Sie die Worte gerettet haben. Und, ja.
Ja, aber ich habe sie gerettet und habe sie eingesperrt wieder.
Und ich habe dann ja auch zum Reim, das habe ich mir auch noch notiert, wo Sie sehr schön schreiben, der Reim, das ist ein gleichberechneter Partner, ein Schelm auch, der trauern, zwinkern, sich aber auch über den Text lustig machen kann. Mhm. Also auch diese Idee mit dem gleichberechtigten Partner. Und dann, wie sehen Sie eigentlich den Leser, Ihre Leser, Ihre Leserinnen? Sind das auch gleichberechtigte Partner? Dürfen die alles machen? Dürfen die sich auch lustig machen? Oder
denken Sie
gar nicht an den Leser?
Ich sehe das doch gar nicht. Ich meine, ich glaube...
Sie haben keinen idealen Leser im Kopf?
Nein, das gibt es ja auch nicht. Ich glaube, das wäre sowieso eine Illusion. Und wenn, dann wäre das nur ein gewisser Personentyp. Aber ich bin der Meinung, dass jede Literatur, nicht nur Literatur, auch jede andere Kunst, jede Musik oder jede Malerei oder jedes Ballett mit jeder Person etwas anderes tut. Und dass wir das nur im Kopf erweitern, was wir in uns, was wir erlebt haben, dass wir unsere eigene Person, dass wir auch da nur so angesprochen werden können, durch die Dinge, die wir kennen und auf die wir emotional oder ästhetisch reagieren. Und das ist doch auch das Schöne daran, dass jeder anders reagiert und jeder eine andere Geschichte aus derselben Sache macht, weil sein Leben anders ist, weil er eine andere Psychologie hat, weil er eine andere innere Struktur hat, ein anderes Naturell. Das macht das doch aus. Und das ist, darum ist ja all diese Kunst nicht geografisch bedingt, sondern sie ist thematisch bedingt und über alle Grenzen hinweg. Und ich habe mehr gelernt von Márquez, zum Beispiel 100 Jahre Einsamkeit, oder von Thomas Bernhard über Diktatur, als von jedem rumänischen Autor. Gott sei Dank haben die das geschrieben. Und ich war da immer, das war immer die Diktatur, in der ich bin. Oder Kafkas Prozess. Oder das ist doch das Großartige, dass es immer über sich hinausweist und jedem offen steht, wenn er das Bedürfnis danach hat und damit was anfangen will. Dass es immer von der Person abhängt, die es zur Kenntnis nimmt. Und ich glaube, ich habe gar kein Mitspracherecht. Also und wenn ich das haben wollte, wie soll ich das tun? Es ist ja auch eine Sache der Individualität. Kunstwerke anschauen oder Bücher lesen. Ich wollte auch immer wissen, wie kann man leben? Ich habe darum Bücher gelesen, weil ich wissen wollte, wie man leben könnte. Oder Musik gehört. Und das ist ja keine dumme Frage. Wie kann man leben? Wie kann man das aushalten? Wie kann man eine Existenz ertragen, die man vielleicht nur teilweise verändern kann, oder man kann sie auch verändern, aber trotzdem, die Frage hat sich mir immer gestellt. Und die fand ich immer beantwortet, wenigstens in der Zeit, in der ich in einem Buch drin war. Wenn es auch wieder nachher nicht mehr möglich war, damit weiterzumachen, für mich selbst auf dem Asphalt der Straße. Aber solange ich zwischen den Buchseiten war, habe ich immer gewusst, das sagt mir das jetzt. Und das hat auch gehalten eine Weile. Und es hat Halt gegeben. Und ich glaube, das war das Wichtigste. Und Sie haben das ja gestern auch zitiert, dass ich sagte, die Angst ist eine gute Literaturkritikerin. Weil die Texte, die ich in der Angst gelesen habe, die kann ich heute alle wieder lesen und sagen, die sind literarisch brillant. Weil nur ein Text, der das ästhetisch geleistet hat, konnte die Angst auffangen und konnte diese Angst zähmen oder diese Angst domestizieren oder erträglich machen oder mir sagen, so ist es. Ich wollte ja nicht getäuscht werden. Ich wollte das nur aushalten und ich wollte die Nerven nicht verlieren. Und das Allerbeste waren Musik und Literatur. Und ist vielen Leuten so gegangen. Ich habe gesagt, schon oft im Sozialismus, auch in Osteuropa, die große Bedeutung der Lyrik hatte damit zu tun, mit der Angst. Und darum war die Lyrik so wichtig und die Liedermacher. Und ich habe in einer Fabrik gearbeitet und fast jeder Arbeiter hatte einen Dichter, den hat er bewundert. Und das waren die Allerbesten. Das war in der Sowjetzeit auch so. Und das war ja nicht, weil die Leute sind ja nicht dumm. Die Leute haben Gespür und den Leuten hat das geholfen zu leben. Auch wenn sie das nicht literarisch analysieren konnten, darauf kam es nicht an, sondern es kam darauf so an, dass sie gespürt haben, wie man lebt, wenn man diese Dinge kennt, wenn man sie liest. Und Gedichte waren besonders geeignet. Die waren für die Leute, die nicht beten konnten, waren das Gebete. Die Leute haben ihre Gedichte im Kopf gehabt, auswendig gekonnt und die Leute bewundert, die ihnen diese Gedichte geliefert haben und haben sich an diese Gedichte gehalten. Und das konnten Dreher sein und Kranführer und Bauarbeiter. Das hat keine Rolle gespielt. Das hängt nicht von der Bildung ab. Und wir haben das nicht in Westeuropa, weil wir nicht in solchen Zuständen leben, Gott sei Dank. Also ich habe nichts dagegen, dass die Literatur ein bisschen weiter am Rand ist, weil wenn sie ganz in die Mitte rückt, dann ist sie versteckt in die Mitte gerückt, mitten in eine Diktatur, um die Leute vor der Verzweiflung zu retten. Und wenn das nicht unbedingt sein muss und keine so große Verzweiflung vorhanden ist, generell nicht, dann ist das ja nicht schlecht.
Ja, Sie retten vielleicht diese Gedichte auch vor der Lektüre in der Schule, dass die Lehrerin kann nicht sagen, Kinder, lest jetzt das Gedicht so und so auf Seite so und so, denn dieses Buch hat weder Seiten noch Titel. Und Sie retten sie auch vor der Literaturwissenschaft, man kann sie nicht mal zitieren, man kann gar nicht sagen, das ist das Gedicht auf dieser und dieser Seite.
Das kann man sich doch mit dem Kugelschreiber drunter schreiben.
Ja, das kann man nicht.
Wenn man möchte.
Aber es ist vielleicht auch was Schönes, da haben die Gedichte auch eine gewisse Freiheit.
Das kann auch sein, aber ich habe das nicht selbst bestimmt, sondern das hat die Ästheten aus dem Verlag, aus dem Hansa Verlag gibt es die Ästheten, die das so wollten. Dass da nicht eine Zahl stört vielleicht.
Ich war sicher, das war Hertha Müller,
die nein, sagt, ich habe da das nicht. Nein, 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 das war nicht ich.
Okay, dann dürfen Sie bitten.
Ja. Okay. Ich bleibe hier am Vorhang hängen. Ein Wind zieht fein gesiebt durchs Kornfeld. Und der Weg durch die Instanzen. Die Beamten sagen, die Zeit ist ein Dorf und die Angst hat das kürzeste Gesicht. In welchem Land, weiß ich nicht. Kam ein Wind so frisch wie Milch, so alt wie Lehm, wurde anschmiegsam und sah mich von innen an. Die große Melancholie ist wie ein Kirschkern aus Blei, die mittlere wie ein trinkendes Tier, die kleine wächst wie ein Gebäude in mir. Der Mond wird seine gelbe Trommel tragen, später das halbe Katzengesicht, später die lange Haarnadel. Auch dann wird jemand mondallein gefangen sein. Angst macht nicht hellsichtig. Pfirsich im Samtkostüm wächst schnell wie Gras. Sag doch was. Im Heimweh ist ein blauer Saal, vor dem ich mich hüten muss. Der Sommer geht barfuß. Wenn du nicht fragst, wohin, weißt du nicht. weiß ich es genauer. Ins Gesicht des Präsidenten kommt wieder ein Hasenfälscher. Man weiß nicht welcher. Einer ist blind und einer ist taub. Und in den Pfirsich kommt der Samtschwindler. Und hinterm gelben Bus im Städtchen kommt der Staub. Sie fragen, wie wir durch die Grenzkontrolle kamen und wundern sich, weil wir die Wahrheit sagen. Wir sind befreundet mit 94 Grassamen. Das Land hängt sich an mich wie eine Klette. Mein Verstand ist leer, als ob darin ein Hemd im Wind getrocknet wäre. Ich werde bald packen, gar nichts sagen, außer der Wald wird gelb und das Essen kalt. Wo ich außer dem steinernen Sommer und meinem leichten Koffer niemanden kenne, muss ich niemanden lieben, geschweige denn. Ich fuhr ans Stadtende zur Kartenlegerin. Sie sagte: Du verlässt ein verrücktes Land. Es folgen dir als freier Mensch ein dreister Zufall, ein feldgrauer Wind und die normale Koffertrauer. Sie log für Geld, aber ich glaubte ihr blind. Land wie eine dünne Brotscheibe. Ich sollte fort von hier und bleibe. Zeit ist ein spitzer Kreis. Ich weiß. Dankeschön. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank.